Hallo. Bevor es losgeht, kurz eine Botschaft in eigener Sache. Markenkraft treibt Unternehmenserfolg. Doch erfolgreiche Markenführung bleibt eine komplexe Aufgabe. Was sind meine Touchpoints mit dem größten Hebel? Was ist die richtige Markenplattform für meine nächste Kampagne? Wie überzeuge ich meinen CEO, mehr zu investieren? Wie verändert KI meine Markenführung? Und wie schaffe ich es, dass unser Markenversprechen wirklich zum Leitstern unserer Brand Experience wird? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommst du von Uwe Munzinger, Linus Bahun und mir in der Markenkraft Masterclass. Am 26. und 27. Januar geben wir dir in Berlin in 2 Tagen einen Überblick über den aktuellen Stand der internationalen Markenforschung und erfolgreichen Markenpraxis. Du lernst Erfolgsprinzipien kennen und bekommst praxiserprobte Tools. Du diskutierst aktuelle Fragestellungen mit Kollegen und führenden Experten. Als Special Guests sind diesmal Dr. Dirk Held zum Thema KI in der Markenführung und Dr. Christoph Engel, CEO der Oberalp-Gruppe, dem größten Bergsportunternehmen der Welt, zum Thema Markenkultur dabei. Klingt interessant? Dann findest du mehr Infos unter markenkraft.org. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei Don't Believe the Hype.
Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute mit meinen Gästen über einen der teuersten und zugleich schwierigsten Bereiche des Marketings: Mediaplanung. Jedes Jahr fließen Milliarden in Werbeflächen, Algorithmen und Zielgruppenmodelle. Und trotzdem fragen sich viele Entscheider, was davon wirkt eigentlich wirklich? Mediaplanung ist heute ein hochkomplexes, datengetriebenes System und gleichzeitig erstaunlich intransparent. Seit Jahren verlagern sich Budgets in den Digitalbereich. Über 60% der Werbegelder landen mittlerweile online. Der Umsatz von Meta hat sich seit 2009 fast verzwanzigfacht. Obwohl die Investitionen in diesem Bereich explodieren und die Daten glänzen, verblassen die Marken. Die Effektivität selbst der erfolgreichsten Kampagnen, nämlich die, die bei den Effie Awards eingereicht werden, sinken kontinuierlich seit 15 Jahren. Sie erzielen heute gegenüber 2009 25% weniger sogenannte Large-Scale Business Effects. Das sind Dinge wie Steigerung des Marktanteils, Umsatzes, des Gewinns oder eine messbar höhere Preisbereitschaft. Wir leben im Zeitalter der scheinbar perfekten Messbarkeit und trotzdem fehlt uns Orientierung. Genau darum geht es heute. Modelle der Effektivität und wie man zwischen unübersichtlichen Daten, Dashboards und Dogmen wieder zu wirksamerer Markenführung zurückfindet. 2 Experten helfen mir dabei, die tieferen Schichten dieses komplizierten Themas freizulegen. Dr. Christian Wachem ist Strategieberater, Gründer und Geschäftsführer von Markendienst Berlin. Er kümmert sich für große und kleine Marken um die messbare Steigerung der Effektivität ihrer Marketing- und Media-Investitionen und beschäftigt sich schon seit 1995 mit dem Thema Online-Werbung. Und Dirk Engel, unabhängiger Medienforscher, Dozent und Berater. Seit Jahrzehnten seziert er die Mechanismen der Werbewirkung von Mediakanälen. Mit einer seltenen Mischung aus wissenschaftlicher Tiefe und gesundem Zweifel gegenüber allzu leichten Antworten. Er gehört zu denjenigen, die den Finger genau dort hineinlegen, wo sich Common Sense der Branche und die messbare Realität auseinanderbewegen. Der Impuls für diese Episode kam durch 2 exzellente Artikel der beiden über Mediaplanung und digitale Werbung in der Zeitschrift Transfer der Deutschen Werbewissenschaftlichen Gesellschaft DWG. Nach der inspirierenden Lektüre musste ich die beiden einfach einladen. Christian, Dirk, willkommen bei Markenkraft. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank.
Ich freue mich sehr. Danke, danke.
Hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Und das sage ich immer, weil es sowohl für die Unternehmensseite gilt, als auch für die Beraterseite. Deshalb möchte ich ganz kurz so ein bisschen euch persönlich vorstellen, aber mit einer verbundenen Frage, die ihr nach Gusto länger beantworten könnt. Und zwar, womit und wo habt ihr euer erstes Geld verdient? Dirk, vielleicht hast du Lust anzufangen.
Mein erstes Geld. Ich würde lieber erzählen, wie ich mein erster Job in der Medienwelt. Auch das gut. War nämlich, wir hatten eine Schülerzeitung, das haben viele Schulen. Heute sind, oder oft ist es so, dass Schülerzeitungen von den Schulen finanziell unterstützt wurde. Das wurde unsere nicht. Wir mussten am Lesermarkt und am Anzeigenmarkt unser Produkt verkaufen. Und das hat damals 30 Pfennig gekostet. Und ich war für die Werbung zuständig. Das heißt, ich bin in die Kneipen, in das Teelädchen, in das Musikgeschäft gegangen und habe dort die Anzeigen, die damals 50 D-Mark gekostet haben, akquiriert. Und damit konnten wir unsere Zeitschrift, konnten wir den Druck finanzieren. Ohne das hätte es nicht funktioniert. Und ich habe gelernt, dass Journalismus und Medien eben nicht nur Content, nicht nur Inhalte sind. Damals nannte man das noch Inhalte und nicht einfach nur Content, sondern es ist eben auch Werbung.
Das ist ja interessant. Das verbindet uns beide. Ich war auch Akquisiteur unserer Schülerzeitung und durfte Anzeigen einwerben bei den Reisebüros vor Ort und musste mir mal aus dem Finger saugen, warum die überhaupt dafür zahlen sollten. Also das war tatsächlich auch mein erster Kontakt mit dem Mediabereich. Christian, wie war das bei dir?
Ja, so eine schöne zum Thema passende Geschichte habe ich nicht. Ich bin durch die Stadt gezogen und habe Kaugummiautomaten gesprengt. Das ist Quatsch. Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte den Luxus, dass ich weder zu Schülerzeiten noch dann zu Studienzeiten mein eigenes Geld verdienen musste. Was auch daran lag, dass ich extrem wenig Geld ausgegeben habe. Ich wusste auch damals nicht, wofür. Und habe es tatsächlich mit meiner ersten beruflichen Station verdient. Und da war ich dann wirklich passend zum Thema Mediaplaner in der kleinen, aber sehr feinen Berliner Agentur und habe als Mediaplaner damals auch dafür gesorgt, dass der bis dato größte Mediaetat der Stadt von dieser Agentur an Land gezogen werden konnte, nämlich für den Tagesspiegel. Das war ein Multimillionenetat und das war eine tolle Erfahrung.
Wow, da bist du ja als Profi eingestiegen. Wir waren eher die Amateure in dem Bereich. Das ist ja, aber das führt mich super zu der Frage, nämlich dann, nachdem du Geld verdient hast, du hast am Anfang gesagt, du wusstest gar nicht, wofür du das Geld ausgeben solltest. Aber erinnert ihr euch noch an den Moment, wo ihr das erste Mal Geld ausgegeben habt und diese Entscheidung wurde beeinflusst von einer Marke?
Gute Frage. Das war sicherlich so früh, Stichwort Taschengeld, dass ich mich aber nicht daran erinnern kann, weil natürlich haben schon zu Kindheitszeiten Marken eine prägende Rolle gespielt. Denken wir nur an, also ich glaube, wir gehören alle zu der Generation, wo wir unabhängig voneinander ein Spiel gespielt haben, wenn wir nämlich Fernsehen geschaut haben, das sogenannte Werberaten. Also die ersten Sekunden eines Fernsehspots sich anschauen und der Erste in der Gruppe, die da als Kinderschar gemeinsam vor dem Fernseher saß, rief dann rein, für welches Produkt, welche Marke hier gerade geworben wird. Das heißt, Marken waren im Erleben so tief verankert, auch völlig irrelevante Marken, dass trotzdem ich nicht sagen kann, für welche Marke ich zuerst mein Taschengeld investiert habe.
Aber das ist interessant, dass du das erwähnst. Das ist tatsächlich so. Ich meine, das gibt Preis, wie alt wir sind. Aber es gab ja da so eine Zeit, wo die Qualität, die Produktionsqualität der Werbung so stark abwich von der Qualität des Fernsehprogramms, dass Werbung wirklich interessant war. Also da sind Leute ins Kino gepilgert, um sich die Cannes-Rolle anzuschauen. Und auch wir fanden das interessant, den Werbeblock. Also kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wie war es bei dir, Dirk?
Ich bin auch ins Kino gegangen, um die Cannes-Rolle zu sehen. Werbung war, als ich Schüler war, hatte es eine Aura des Besonderen, des Glanzvollen, des Interessanten. Und das war, damals fand ich Werbung absolut toll. Ja, und habe gedacht, irgendwie wäre das wahrscheinlich gar kein so schlechter Job, irgendwann mal in der Werbung zu landen. Dass ich das dann tatsächlich tat, hat mich dann eher überrascht, aber im Nachhinein die Faszination mit Werbung, mit kreativen Ideen, die gab es schon zu Schülerzeiten. Ja. Spannend. Gerade also die wichtigste oder die besten Werbekontakte hatte man tatsächlich im Kino. Ja, wir sind damals einmal die Woche ins Kino gegangen und da gab es dann die Dias der lokalen Pizzerien und Ähnlichen. Aber danach kamen Spots, die teilweise toll waren oder nicht, aber irgendwie, da man oft im Kino war, hat man die mehrmals gesehen und dann hat man auch schon so ein bisschen fachmännisch darüber gesprochen und das diskutiert. Also es war, Werbung war damals ein Thema, was interessant war.
Ja, da können wir gleich mal drüber sprechen, warum das eventuell heute nicht mehr so ist. Aber ich habe gerade so Like Ice in the Sunshine im Ohr.
Zum Beispiel, ja.
Noch jemand Eis? Noch jemand Eis? Aber dann machen wir doch da direkt weiter. Und dann sind wir nämlich uns schon beim Thema. Wie bist du dann in das Thema Media reingekommen? Jetzt natürlich, bei Christian war schon gerade die Erklärung, er war von Anfang an Mediaplaner. Aber bei dir, wie ist das Interesse an dem Thema Media entstanden? Und was hat dich gereizt daran?
Eigentlich wollte ich mal Journalist werden. Auch das war medieninduziert. Es gab damals eine Fernsehserie, die hieß Lou Grant und spielte in der Los Angeles Zeitung. Und das fand ich irgendwie immer toll. Und habe deswegen auch Kommunikationswissenschaften studiert in Mainz. Christian kennt den Ort, er hat das Gleiche studiert. Und da kam ich plötzlich wieder zum Thema Werbung, weil, wie gesagt, ich hatte keine Berührungsängste mit Werbung, ich fand sie eher interessant. Und da habe ich zum ersten Mal mich mit so Sachen beschäftigt wie Werbewirkung, Werbewirkungsmodelle. Dann war ich nach meinem Studium, also ich habe mich eben auch mit Forschung beschäftigt, also mit Umfrageforschung, mit Experimenten und kurz nach meinem Studium tatsächlich als Journalist gearbeitet, als Lokaljournalist beim Wiesbadener Kurier. Habe ich während meines Studiums gemacht und dann Vollzeit ein paar Monate. Habe aber gemerkt, dass das karrieretechnisch unsicher ist, wie es da weitergeht beim Wiesbadener Kurier. Und dann wurde ich durch Vermittlung von einem Kollegen, hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei Universal McCann, damals eine große, wichtige Mediaagentur. Und ich wollte das da eigentlich noch gar nicht hin. Ich war noch als Lokaljournalist zufrieden. Saß dann dort, habe da gesprochen. Mein zukünftiger Chef hat die meiste Zeit geredet. Ich habe kaum was gesagt, auch kaum Fragen gestellt. Und als ich rausgegangen,
okay, Sie haben mir zugehört, Sie sind eingestellt.
Als ich rausgegangen bin, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich tatsächlich der Job, auf den du jetzt hingearbeitet hast, ja, wo du das Thema empirische Forschung, Marktforschung, aber auch Medien, Journalismus, aber auch irgendwie Werbung und Kreativität, ja, irgendwie passt das alles zusammen. Ich wäre ja dumm, wenn ich diesen Job nicht annehmen würde. Mhm. Und dann bin ich dort, war ich Mediaforscher bei einer der großen, damals großen Mediaagenturen. Und das habe ich 15 Jahre lang gemacht.
Ja, zack, ist die Falle zugeschnappt und schwupp ist man in der Mediabranche.
Christian. Ich glaube tatsächlich, als Dirk in Media eingestiegen ist, bin ich schon wieder ausgestiegen. Und das hatte tatsächlich, weil davon hatten wir es ja zu Beginn, mit einer Kaufentscheidung zu tun. Ich habe 1994 für eine Werbeagentur in den USA gearbeitet, in New York. Und da hatten wir schon ziemlich viel mit AOL gemacht, Recherchen und unterschiedlichste Dinge. Und 94, die Fußballfreunde und Freundinnen erinnern es, war Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland war Titelverteidiger, in den USA die Weltmeisterschaft. Und man konnte über AOL, konnte man sich Tickets kaufen, natürlich mit der Kreditkarte ausgestattet. Das war super praktisch. Ich habe mir das Ticket geholt für das Spiel Deutschland-Bulgarien und musste es nur dann im Stadion an der Kasse abholen. Das war dort hinterlegt. Das Spiel war eine Grotte. Stoitschkow hat Deutschland völlig verdient rausgekickt oder geköpft. Aber ich war Feuer und Flamme für E-Commerce, für diese sehr simple Form des E-Commerce, damals noch über AOL, und bin dann ins Digitale abgedriftet und habe dann nach der Rückkehr wieder nach Berlin Anfang 95, Januar 95 bei Pixelpark angefangen. Also das hatte tatsächlich ausschlaggebend etwas mit einer Kaufentscheidung zu tun, die ich digital getroffen habe, ja.
Ja, spannend. Also wir haben etabliert, ihr wisst beide, wovon ihr sprecht und das schon seit langer Zeit. Deshalb, wir sind ja ein Bildungspodcast, starten wir mal kurz mit einem ganz kleinen Überblick für unsere jüngeren Hörer oder vielleicht auch viele, die mit Mediaplanung gar nicht so viel am Hut haben. Deshalb, Dirk, vielleicht magst du uns kurz einen Überblick geben über Mediaplanung allgemein und die Herausforderungen, die du aktuell so siehst.
Ja, gerne. Also im Grunde kann man Mediaplanung in einem Satz beschreiben. Mediaplanung, dabei geht es, ja, mit die richtigen Leute zur richtigen Zeit, ja, mit der richtigen Botschaft, nämlich einer Werbebotschaft, zu erreichen über die richtigen Kanäle und dabei so wenig Geld wie möglich auszugeben. Das ist quasi die Aufgabe der Mediaplanung. Ja, ich muss meine Zielgruppen kennen. Ich muss überlegen, wie wirkt etwas? Müssen die das einmal sehen? Müssen die zweimal den Kontakt haben? Müssen die dreimal den Kontakt haben? Ich muss überlegen, was sind die richtigen Kanäle? Nicht nur die, mit denen ich die Zielgruppe erreiche, sondern auch die, mit denen ich das, was ich kommunizieren will, herüberbringen kann. Das geht nicht immer. Ja, wenn ich irgendwie schöne Haut zeigen will, dann ist Radiowerbung nicht ganz die optimale.
Das ist wie die Radiojonglage, habe ich auch mal versucht zu platzieren, hat keinen Markt gefunden.
Ja, und natürlich ist es eine betriebswirtschaftliche Funktion, das heißt, ich muss es ökonomisch machen, das heißt, ich versuche so wenig Geld wie möglich auszugeben, ja, um das effizient zu machen. Und das ist im Grunde Mediaplanung. Und diese Tätigkeit ist mit den Jahrzehnten immer komplexer geworden, weil einfach die Produkte sich ausdifferenziert haben, die Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, aber weil vor allen Dingen die Medien sich sehr ausdifferenziert haben. Ja, ich bin alt genug, dass ich mich an Zeiten erinnere, wo es 3 Fernsehprogramme gab. Ja, in den 80er Jahren gab es plötzlich 10, 20 Fernsehprogramme. Ja, und dann kam plötzlich das Internet dazu und dadurch wurde es komplexer und deswegen ist Mediaplanung schon seit, ich würde mal sagen, 30, 40 Jahren eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, wo ich eben mich sehr gut auskennen muss über Werbemöglichkeiten, über Werbeträger, über Wirkungsmechanismen, aber natürlich auch über das Kaufmännische, über Verhandlungen, über Preise, über Rabatte und ähnliche Sachen. Und dafür braucht man Spezialisten und deswegen gibt es Mediaagenturen, die das hauptberuflich machen. Und die Herausforderungen sind eben, dass dieses System, was über viele Jahre gut funktioniert hat, über viele Jahrzehnte, jetzt quasi immer schwieriger wird und es immer neue Player im Markt sind, die eine große Marktmacht haben, wie Google oder Meta, ja, die ein bisschen eine andere Logik haben. Also es macht es einfach kompliziert und es ist nicht mehr so transparent.
Du hast ja auch in deinem Artikel, ich fand das sehr gut, ja, in deinem Artikel, du hast ja mehr oder minder 4 Thesen als Herausforderungen da formuliert. Du hast gesagt, Online-Werbung ist eine Blase, kommen wir gleich mal dazu. Ja. Es gibt einen Teufelskreis sinkender Reichweiten und Personalisierung bleibt ein Versprechen. Ja. Und dann gibt es noch das Letzte, es gibt ein Leben jenseits von Google und Meta. Die werden wir jetzt nicht alle abhandeln können, aber pick dir deine Lieblingsthese da mal raus und exploriere, warum das eine Herausforderung ist.
Naja, Herausforderungen sind das alle. Also Personalisierung, da wird Christian ein bisschen was dazu sagen. Dass online eine Blase ist, auch dafür wird Christian ein bisschen was sagen. Weiß gar nicht, habe ich das wirklich so formuliert?
Das hast du also so formuliert.
Es gibt viele Aspekte von Online-Werbung, die gut funktionieren, die Vorteile haben. Aber tatsächlich gibt es ein paar Aspekte, die sehr bedenklich sind. Mhm. Und dieser Teufelskreis ist ganz einfach in dem Augenblick, wo ich geringere Reichweiten habe. Und das haben gerade viele reichweitenstarke Werbeträger. Nehmen wir die großen TV-Sender, nehmen wir RTL und Sat.1 und Pro7. Ja, die haben jetzt plötzlich weniger Reichweite, weil die Nutzung, die TV-Nutzung, die Bewegtbildnutzung mehr und mehr fragmentiert. In dem Augenblick, ja, wo ich mehr Werbeträger habe, mehr Werbemöglichkeiten, fragmentiert das natürlich und dann ist natürlich die Reichweite für den einzelnen Werbeträger geht automatisch zurück. Ja, weil unsere Zeit und unser Geld lässt sich nicht beliebig erhöhen. Ja, wenn ich mehr Netflix schaue und mehr Google, mehr YouTube schaue, kann ich nicht gleichzeitig mehr RTL schauen. Ja, also irgendwo geht das so ein bisschen weg.
Da mal ganz kurz eingehakt. Wir waren letzte Woche auf dem Deutschen Werbewissenschaftlichen Symposium und da war ja die Wuppertaler Wohnzimmerstudie wurde vorgestellt, wo mit wirklich Blickverlaufkameras beobachtet wurde während der Corona-Zeit, muss man dazu sagen, bei jungen Zielgruppen bis 26. Was machen die eigentlich, wenn die da alleine sind? Und was du gerade sagtest, das zersplittert sich und dann werden diese Medien auch noch gleichzeitig konsumiert. Da läuft der Fernseher, das iPad ist auf dem Schoß und man hat das Handy. Also nicht Second Screen, sondern Third Screen. Und Das ist natürlich eine schwierige Situation.
Die Fragmentierung ist zum einen das Fragmentierung des Medienangebots, aber auch die Fragmentierung der Mediennutzung. Ja, ja, weil ich dann nur noch, das gab es auch schon vor dem Internet, ja, da habe ich mit der Fernbedienung durch die Kanäle gesappt, ja, das war auch schon eine fragmentierte Nutzung. Und in dem Augenblick, wo Werbeträger, ja, große Unternehmen weniger Reichweite haben, tun sie weniger Geld mit Werbung verdienen, ja, dann müssen sie Geld sparen, ja, das wird dann oft im Programm, im Inhalt, im Content, in der Redaktion gespart, ja, das macht die Sache nicht noch attraktiver, sondern eher weniger attraktiv. Und dann geht es die Einnahmen wieder runter und dann muss wieder gespart werden. Und so, dann kann es tatsächlich so eine Abwärtsspirale geben, ja, dass ehemals große Medien, ja, die stark waren, plötzlich ins Straucheln kommen. Mhm. Ja. Und das ist tatsächlich schade, weil wir es so ein bisschen bemerken, jedes Jahr verlieren wir Zeitschriftentitel, jedes Jahr verlieren wir starke Medienmarken, die einmal stark waren. Und das ist schade.
Das macht sehr Sinn. Aber ein Medium scheint damit ja keine Probleme zu haben, wie wir ja gerade schon in der Anmoderation gehört haben. Der digitale Bereich wächst und wächst und wächst und wächst. Und unter anderem auch wegen dem scheinbaren Präzision, die da drin steckt, ne? Also genau die richtigen Leute, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und Christian, du sprichst in dem Interview, was Dirk mit dir geführt hat, in Transfer, davon, dass wir hier aber an einer Scheinpräzision leiden. Was meinst du mit dem Begriff und woran erkennst du, ob Präzision nur Fassade ist?
Ja, es ist tatsächlich eine Scheinpräzision. Das große Versprechen der digitalen Werbung war und des digitalen Marketings darüber hinaus war von Anfang an, Menschen zielgenau erreichen zu können. Also genau das, was Dirk als eines der Kernziele der Mediaplanung vorhin formuliert hat, nämlich Menschen zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Kanal mit der richtigen Botschaft erreichen zu können, das wurde dort proklamiert für die digitale Werbung. Wenn man genauer hinschaut, muss man feststellen, sowohl im persönlichen Erleben scheint das nicht ganz so hinzuhauen, weil wie häufig kriegen wir digital, auf welchem Kanal und in welcher Form auch immer, Werbung präsentiert, wo wir uns schlicht und einfach fragen, wieso sehe ich jetzt genau das? Was habe ich mit diesem Produkt, mit dieser Produktkategorie, mit dieser Marke, von der ich noch nie gehört habe, was habe ich damit zu tun? Also sowohl im persönlichen Erleben stellt sich diese Frage, als auch ganz systemisch. Wenn man sich anschaut, auf welcher Basis hier eine Zielgenauigkeit erzielt werden soll, erreicht werden soll, dann funktioniert das technisch schlicht und einfach nicht. Die Basis sind die sogenannten Cookies. Seit 1995 gibt es die. Kleine Textdateien, die entweder im Browser oder lokal auf dem Rechner, auf der Festplatte gespeichert werden und Nutzer anonym markieren, damit sie als solche, als anonyme Nutzer wieder entdeckt und wiedererkannt werden können und damit man darüber Werbung aussteuern kann. Das hat eine Weile tatsächlich mal ganz gut funktioniert. Ich würde mal sagen, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, bis deutlich wurde, dass immer mehr Menschen sich gegen Werbung auch im Digitalen wehren wollten und Cookies ja nicht akzeptiert haben. Das konnte man damals schon recht bald über Zusatztools oder man konnte den Browser machen. Das war am Anfang ein Spezialistinnen-Thema. Und dann ist es, und so da stehen wir inzwischen so weit gekommen, dass ein Großteil der Browser, mit denen wir unterwegs sind, Cookies nicht akzeptieren. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Quote von roundabout 30, 35, je nach Zielgruppe unterscheidet sich das, Prozent an Nutzern, die überhaupt über solche Cookies markiert werden.
So, da mal kurz eingehakt, das ist ja 30-35%. Also ich habe auch eine Zahl letztens gehört, dass mittlerweile 780 Millionen Adblocker installiert sind. Also nicht nur die Website akzeptiert die nicht, sondern eben die Browser sind bewusst von dem Nutzer so eingestellt. Das ist ja wahrscheinlich die größte Protestbewegung der Welt gegen irgendein einzelnes Ding. Und wir sprachen gerade davon, dass wir früher Werbung gerne geguckt haben. Wir haben also, richtig, halten wir mal kurz fest, eine der unsympathischsten Formen von Werbekontakten, die es wahrscheinlich gibt.
Absolut richtig. Das trifft es ganz gut, dass es wahrscheinlich weltweit eine der größten Protestbewegungen ist und es inzwischen ja auch komplette Plattformen gibt. Also die ganze Apple-Plattform ist cookiefrei. Da werden keine Cookies akzeptiert. Außer ich benötige sie für bestimmte technische Zwecke, dann schon, aber nicht für Marketingzwecke. So, das heißt, wir haben dort schon mal eine Situation, dass dieses Versprechen der Zielgenauigkeit gar nicht eingehalten werden kann. Und selbst wenn es eingehalten wird, selbst wenn Nutzer Cookies zulassen für Marketingzwecke, dann ist das hochgradig ungenau aus mehreren Gründen. Also zum einen können über Cookies keine Netto-Reichweiten nachvollzogen werden. Das ist ein ganz wichtiges Maß in der Mediaplanung, nämlich die Frage, wie viele Menschen habe ich erreicht? Das heißt, auf der einen Seite habe ich die von Dirk ja schon angesprochenen Werbekontakte. Aber ich will natürlich nicht nur Kontakte anhäufen, ich will ja auch wissen, wie viele Menschen. Und im Digitalen ist es im Grunde so, dass ich, wenn ich 1 Milliarde oder 1 Million Kontakte mit meiner Kampagne habe, ich keinen unmittelbaren Schluss daraus ziehen kann, wie viele Menschen dahinter stehen. Damit ist also eine Kontaktsteuerung, nämlich die Frage, ich brauche mindestens 3 Kontakte und ich will vielleicht maximal 10 Kontakte bei einer einzelnen Person erzielen, die ist überhaupt nicht möglich. Also da gibt es zwar das sogenannte Frequency Capping, das ist der technische Begriff, um eben über Cookies eine solche Kontaktsteuerung hinzubekommen. Aber wenn ein Cookie zwischenzeitlich gelöscht wird, wenn ein Nutzer über mehrere Endgeräte gleichzeitig unterwegs ist, was die meisten von uns sind, Telefon und Browser im Rechner, dann bricht das alles in sich zusammen. Das heißt, wir haben schlicht und einfach keine Zielgenauigkeit an der Stelle.
Das führt aber zu einer Frage, und zwar, was ich am Anfang gesagt habe. Wir merken, selbst die erfolgreichen Kampagnen, weil bei Effie wird ja kein Müll eingereicht. Man ist ja stolz auf irgendwas, was man mit der Kampagne erreicht hat. Trotzdem sinken die Effekte dieser Kampagne seit jetzt 15 Jahren. Gleichzeitig werden aber die Budgets weiterhin massiv ins Digitale verlagert und die Wirksamkeit auf der Ebene der Marke auf jeden Fall sinkt. Aber woran liegt das denn dann? Ist das, also was passiert denn da? Warum aus deiner Sicht, was rechtfertigt das Andauern dieser Bewegung?
Es hat vielerlei Gründe. Zum einen muss man sich zunächst mal vor Augen führen, dass das digitale Marketing zu einer massiven Markterweiterung geführt hat. Also wenn wir allein denken an Google, die über Suche Ende der 90er Jahre in den Markt eingetreten sind, dann war es plötzlich möglich, und das war ein sehr cleverer Schachzug von Google. Es gab in Deutschland übrigens ja mit Fireball eine ähnlich gute Suchmaschine, die aber den Fehler gemacht haben, weil sie von Gruner und Jahr unter anderem initiiert waren. Die haben immer versucht, passgenaue Display-Werbung, also Werbebanner einzublenden. Google hat gesagt, nö, bei uns geht es um eine Keyword-Suche und es reicht, wenn man Keywords eingibt. Und damit hatten sie von vornherein einen Riesenmarkt für, ich sag mal, Dachdecker, für wen auch immer, Menschen, die vorher vielleicht in den gelben Seiten mal eine Textanzeige geschaltet hatten, die konnten jetzt bei Google textlich werben. Die brauchten dafür niemanden, der ihnen einen Banner gestaltet, die brauchten niemanden, der ihnen einen tollen Film macht. Die konnten für ein vergleichsweise schmales Geld, kleines Geld Werbung schalten. Und das war eigentlich gar keine Werbung, es ist digitale Verkaufsförderung. So, das heißt, Google hat diesen Markt, das Below the Line, also die Milliarden an Verkaufsförderungsgeld, hat sozusagen Above the Line geholt, hat also den Markt ausgeweitet. Das erleben wir seit einigen Jahren übrigens wieder mit dem schönen Schlagwort Retail Media, ja, wo im Grunde Verkaufsförderung plötzlich als Media und als Werbung etikettiert wird und zu einer Markterweiterung führt. Gleichzeitig kam es aber natürlich auch zu einer massiven Verdrängung, weil die digitale Werbung sehr schnell messbare Erfolge nachweisen konnte, wohlgemerkt messbare und zwar unmittelbar technisch messbare. Nämlich Klicks, die ja anzeigen oder deutlich machen, oh, da interessiert sich offenbar jemand für meine Werbung. Und dahinter dann liegende Verkaufsstrecken. Ich erinnere an mein tolles Bestellerlebnis mit meinem WM-Ticket. Also unmittelbar umsatzrelevante Dinge, die sehr schnell und präzise messbar waren und auch es auch immer noch sind, die aber völlig ausgeblendet haben, ob für die Marke etwas erreicht wird, die langfristigen Effekte. So. Das heißt, der ganze Markt hat sich sehr schnell und sehr massiv in Richtung Kurzfristigkeit, in Richtung Verkaufsförderung, in Richtung digitale Promotions entwickelt. Und das hat einen Sog ausgelöst und letztendlich hat das den einen oder anderen auch in der Mediaplanung, ich möchte mal sagen, fast den Kopf verdreht. Die Prioritäten in der Mediaplanung wurden dort neu gesetzt.
Ja, also das hast du gerade gut beigeführt. Oder Dirk sagte auch vorhin, viel hat ja auch am Anfang sehr gut funktioniert. Das heißt, es ist ja nicht unwahr, dass digitale Werbung nicht funktioniert. Aber scheinbar ist dann so eine Art Strudel entstanden und man verwechselt praktisch, man sagt, digital ist die Antwort. Was war nochmal genau die Frage? Und wenn wir über sozusagen den langfristigen Erhalt von Kaufbereitschaft sprechen, dann hilft es halt nicht, permanent zu pflücken. Ne? Irgendwann muss ich den Baum auch nochmal düngen. Und das ganze Geld fließt aber jetzt aktuell in diese, du nennst es Abwärtsspirale, ja, also mit dem Programmatic Advertising und so. Es ist alles sehr stark konvertierend. Aber die Effizienz die Effektivität für die Marke ist ganz gering und die Effizienz sinkt ja auch Stück für Stück, weil die Marke grundsätzlich schwächer wird. Und das finde ich eine interessante Beobachtung, dass wir also hier auch über etwas sprechen, damit wir auch nicht falsch verstanden werden, so die drei alten weißen Männer, die sich über sozusagen die guten alten Zeiten unterhalten. Es geht ja hier im Endeffekt darum, etwas, was vielleicht in der Vergangenheit war, in einem bestimmten Kontext, was sehr gut funktioniert hat, muss man trotzdem wach bleiben, ob es immer noch genau die gleichen Ziele auch so bedient. Und das, weil sonst kommt man in eine Denkfalle rein. Ja, dann lass uns das Stück für Stück so ein bisschen, weil wir merken schon, es wird echt komplex, wenn man darüber nachdenkt. Aber wir halten schon mal kurz fest, erstmal Performance-Marketing, das ist ja der Begriff, der da so, müssen wir erstmal anerkennen, ist eines der größten Branding-Erfolge, die ich je gesehen habe, weil das war früher Verkaufsförderung. Also Verkaufsförderung und das hieß jetzt Performance-Marketing. Und plötzlich zieht dieses Performance-Marketing ganz viele Budgets an, die vorher grundsätzlich eher im Ziel für die Marke eingesetzt wurden. Dirk, fällt dir dazu, hast du da eine Sichtweise? Weil ich sehe gerade so kritisch so ein paar
ich möchte
Falten.
Also es liegt jetzt nicht nur daran, dass die Leute Google AdWords buchen und deswegen Kampagnen nicht mehr so wirksam sind. Es sind natürlich noch andere Aspekte. Ja? Unsere Gesellschaft verändert sich immer ein bisschen, der Konsument verändert sich und es ist heute ein viel größerer Wettbewerb um die Aufmerksamkeit von uns, von uns Rezipienten, von uns Konsumenten. Es gibt eine Vielzahl von Botschaften, die konkurrierend sind und das sind nicht alles nur Werbebotschaften, das sind auch Unterhaltungsangebote und Nachrichten und Informationen und das macht es natürlich schwerer, mit einer ganz klaren eigenen Botschaft durchzukommen. Ja, das ist einfach so und deswegen, es wäre niemandem geholfen, wenn wir jetzt sagen, wenn jetzt alle Werbetreibenden nur noch im Spiegel und in der Bunten werben würde, damit wäre nichts geholfen, weil die Aufmerksamkeit, der Kampf um Aufmerksamkeit ist ja trotzdem da. Und das führt natürlich dazu, dass es heute schwerer ist, mit einer Botschaft durchzukommen. Und umso anspruchsvoller ist es, darüber nachzudenken, wie ich meine Botschaft formuliere und natürlich, wie ich die richtigen Kanäle nutze.
Ja, sprichst aber ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Natürlich grundsätzlich der Kontext hat sich verändert, ne? Also Lautstärke hat zugenommen, ne? Überall flackert es. Aber ist das nicht, einmal wird natürlich Spiegel Verlag das anders sehen, dass die Welt nicht besser ist, wenn jetzt grundsätzlich im Spiegel geworben wird. Aber ist denn der Kontext der Rezeption in einem Spiegel-Sing ist eine andere Art, die gleiche Werbung aufzunehmen, als in dem Kontext, was du gerade gesagt hast, im Feed, zum Beispiel im Facebook-Feed, wo die Konkurrenz ja Katzenvideos sind oder ne, Dinge, wo unser Gehirn sofort drauf reagiert. Ist das nicht eigentlich genau das Argument, dass man diese Dimension vielleicht auch aus den Augen verloren hat, dass eben Kontakt nicht immer gleich Kontakt ist?
Ja, es ist aber auch nicht immer die gleiche Werbung. Ich muss, und das haben mittlerweile die Werbetreibenden gelernt, ich muss meine Werbung an den Kanal, an die Plattform, an das Medium anpassen. Und die Rezeptionssituation ist unterschiedlich. Und ich kann eben in einer Situation, wo ich eben nur wenige Sekunden Zeit habe, ja, in einem TikTok-Feed, in einem Instagram-Feed, ja, da habe ich nur wenige Sekunden Zeit zu kommunizieren und da kann ich nur bestimmte Informationen rüberbringen. Ja, da kann ich bestenfalls das Logo zeigen oder irgendwas Interessantes oder ich kann habe einen Influencer, der die Aufmerksamkeit lenkt. Das ist was anderes, als wenn ich im Kino sitze, ja, und im Sessel gucke nach vorne und habe dann einen einminütigen Spot auf der großen Leinwand, der eigentlich in Kinoqualität ist. Das sind unterschiedliche Rezeptionssituationen, deswegen auch unterschiedliche Wirkweisen. Und wie Werbung wirkt, in welchem Umfeld, in welcher Plattform, auf welcher Plattform, in welchem Medium. Das ist tatsächlich hochinteressant. Da gibt es viel Forschung dazu. Da sagt die Psychologie einiges dazu aus. Da sagt Kommunikationswissenschaften und Soziologie helfen uns da.
Und kannst du es auf der Headline-Ebene kurz so, was wird da erforscht und was sind die
naja,
Erkenntnisse, die du als für unsere Hörer als wertvoll sehen würdest?
Ja, also das wäre jetzt eine eigene
Folge, ja.
Eigene Vorlesung.
Tino Meitz war ja schon hier und wir haben also schon die Tiefe der Reputationsforschung haben wir hier schon behandelt.
Ja, also ich würde sagen, ein wichtiger Aspekt, und der beißt sich ein bisschen mit der Performance-Ideologie, die gerade viele Werbetreibende haben, ist tatsächlich das Umfeld. Ja? Das Umfeld hat einen Einfluss darauf, wie ich etwas verarbeite, ja? Wie ich an mich etwas erinnere, welche Assoziationen ich aufbaue, wie offen ich einer Botschaft bin oder nicht bin. Und das ist etwas, was die Werbewirkung verstärken kann. Ja? Das richtige Umfeld bringt einen gewissen Mehrwert. Und deswegen sollte man sich sehr genau überlegen, in welchem Umfeld bewege ich mich und wie kann ich meine Botschaft in dieses Umfeld einbauen, damit ich tatsächlich diesen Mehrwert, diesen Wirkungsmehrwert bekomme. Und das ist das, was bei Performance Marketing und auch bei Programmatic Advertising vernachlässigt wird. Da sagt man, es kommt nur darauf an, die richtigen Leute zu erreichen. Das habe ich über Daten, ja, über Cookies oder was auch immer, dann weiß ich genau, das ist der, der jetzt sich für ein Fußballspiel interessiert. Also zeige ich ihnen, dass er hier das Ticket kaufen kann. Aber tatsächlich ist so jemand auch, wenn er sich ein Fußballspiel im Fernsehen anschaut, wenn er im Kicker oder auf der Kicker-App Nachrichten über die Bundesliga liest, nimmt er das anders auf. Ja, und kann das vielleicht besser verarbeiten, kann das besser erinnern, kann das mit vielfältigeren Assoziationen verknüpfen. Ja, und deswegen ein wichtiger Punkt, und das zeigt die Werbeforschung in allen Bereichen: Das Umfeld ist nicht egal, das Umfeld ist wichtig, und man muss sich oder man sollte sich über Umfelder Gedanken machen.
Christian, möchtest du da deinen Blick drauf teilen?
Ja, also alles, was Dirk sagt, ist richtig. Ich würde nur behaupten, dass es vielfach inzwischen an der Realität vorbeigeht, an der Arbeitsrealität, wenn wir uns Mediaplanung anschauen. Wir haben inzwischen Mediaplanerinnen und Mediaplaner, die Punkte, die Dirk angesprochen hat, überhaupt nicht mehr bewerten können, weil sie schlicht und einfach einen sehr verengten Horizont haben, weil sie entweder aus eigenem Erleben oder eben auch aus mangelnder Bildung und Ausbildung, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, tatsächlich aber gar nicht diese Umfeldkompetenz mehr aufbringen können. Also welcher junge Mediaplaner weiß heute noch, was ein Eckfeld ist? Eine Eckfeldanzeige. Ja, weil das ist halt Tageszeitung, Print. Das ist für die völlig irrelevant. Und es ist vielleicht auch tatsächlich für 80% ihrer Zielgruppen irrelevant, aber nicht für 100%. Und was wir uns einfach vor Augen führen müssen, ist, dass in den letzten 10 Jahren eine Art gewaltige Gehirnwäsche stattgefunden hat. Also du hast es gerade wunderbar angesprochen mit dem schönen Begriff Performance Marketing, der impliziert, dass dort eine Leistung erbracht wird, dass dort irgendetwas Relevantes passiert. Aber es ist im Schlichten einfach nur digitale Verkaufsförderung. Es gibt sogar andere, die sprechen von Precision Marketing. Es gibt große Konzerne. Das hattest du ja auch gesagt nach dem Motto, digital ist die Antwort, wir wissen nur gar nicht mehr, was die Frage ist. Es gibt große Konzerne, die die Vorgabe geben vom Top-Management aus, dass innerhalb von 5 Jahren der Anteil des Digitalbudgets in Media von 40% auf 65% wachsen soll. Also wo man im Grunde der Mediaplanung und der Mediaagentur gar keinen Spielraum lässt, Akzente zu setzen und zu sagen, ja, wir würden doch nochmal überlegen, ob wir das nicht vielleicht anders machen würden, sondern wo man einen Media-Split als Ziel ausgibt, was völlig irre ist. Ja. In dem Glauben, dass wer digital ist, ist modern, wer digital ist, ist besser, so ein bisschen wie Tokotronic 1995, digital ist besser. Es ist zum Teil wirklich völlig irre. Und nochmal zurück, weil Dirk es auch kurz angesprochen hat, zu dem Thema Targeting. Das ist ja der nächste sensationelle Propagandabegriff aus dem Digitalen. Kommt ja ursprünglich aus dem Militär. Ist ja auch kein wirklich schöner Begriff. Also wirklich diese Zielgenauigkeit. die ja behauptet wurde und die nachweislich, und wir haben das schon mit Studien vor 13, 14 Jahren nachgewiesen, dass es nicht funktioniert. Es gibt Ausnahmen, wenn ich ein sauberes Geotargeting, also wirklich räumlich auf Postleitzahlen oder Ähnliches mache, da kann ich sehr präzise sein. Ja, wo dann natürlich immer die Nachfolgefrage ist, ja, geht das Geotargeting jetzt auf den Arbeitsplatz oder geht das auf den Wohnort? Das können ja unterschiedliche Postleitzahlbereiche sein. Da wird es dann schon manchmal ein bisschen knifflig. Das sogenannte Retargeting, was wir alle so sehr lieben, wo dann doch mal erfolgreich ein Cookie gesetzt wurde. Ich war in irgendeinem E-Commerce-Shop, kaufe mir das Radiogerät oder was auch immer nicht, ja, oder den Fitness-Tracker, und dann verfolgt mich dieser Fitness-Tracker 3 Wochen lang in allen möglichen digitalen Umgebungen, weil er mir auflauert und denkt, hey, dieser Kauf ist ja noch nicht abgeschlossen, vielleicht willst du mich da doch noch haben, und ich bin schlicht und einfach nur genervt. Das funktioniert durchaus. Da gibt es eine Firma in Frankreich, Criteo, die machen damit Milliardenumsätze. Ja, kann man sich kaum vorstellen. So, aber dieses übliche Targeting, Türk hat es gerade angesprochen, Fußball begeistert, jemand ist bei Kicker. Ja, das ist ein Umfeldtargeting. Wenn jemand bei kicker.de ist, dann kriegt er irgendwas, was mit Fußball zu tun. Das ist trivial. Aber dann dieser Versuch zu sagen, ich gucke jetzt mal, dass ich hier die richtige soziodemografische Zielgruppe, wie man das in der Mediaplanung kennt, dass ich die auch im Digitalen erreiche. Und ich habe aber keine harten Daten von diesen Menschen. Ich weiß nicht, wie alt sie sind. Ich weiß nicht wirklich, ob es Männer oder Frauen sind. Dann bricht dieses Targeting ganz schnell in sich zusammen, allein schon mathematisch. Ja.
Sehr spannend, da nur für unsere Hörer, vielleicht haben es Leute nicht mitbekommen, aber der größte Werbetreibende der Welt hat zum Beispiel eine Analyse gefahren, was sein Mikro-Targeting, ne, wie stark das performt, Procter & Gamble, und hat dann 200 Millionen Dollar aus diesem Bereich rausgezogen und geschaut, was passiert 6 Monate später an der Kasse, und hat festgestellt, nix. Der Umsatz hat sich überhaupt nicht bewegt. Dann haben sie ihre Brand-KPIs angeguckt. Was ist passiert? Nix. Dann haben sie nochmal 200 Millionen daraus gezogen, also in Summe 400 Millionen. Und haben das dann in andere Mediakanäle investiert, unter anderem in Radio. Und jetzt kommt's, und das ist ja komplett gegen Common Sense unserer Branche, um junge Leute zu erreichen. Da denkt man, hallo? Junge Leute? Radio? Ja, aber in Amerika, Distanzen sind groß, junge Leute fahren auch Auto und hoffentlich nutzen sie da keinen Second Screen. Und tatsächlich hat es hervorragend performt. Also in jungen Zielgruppen hat Procter & Gamble damit bessere Brand-KPIs erzielt. Und das ist so das, was du jetzt gerade beschreibst, so eine Art, ja, wie eine Massenhypnose. Dass also wenn ich das höre, dass ein Konzern diese Vorgabe, das muss ins Digitale wandern, dann ist ja sozusagen die Lösung vor der Frage. Ja, das ist die Lösung. Aber die Frage klären wir später. Und das wird uns langfristig, und das erklärt dann auch, warum in Summe die Marken aktuell, also Havas, ne, man kann jetzt von der Studie halten, was man will, aber Meaningful Brands, da sagen dann mittlerweile rekordverdächtig oder den höchsten Stand jemals, 74% der Leute sagen, ja, die Marken, 74% der Marken können morgen verschwinden, ich werde sie nicht vermissen. Das heißt also, die Beziehung zu den Marken hat sich irgendwie verändert. Und ich habe das letzte Woche noch in ein Bild gepackt, was vielleicht das ganz gut auf den Punkt bringt. Und zwar diese Logik, die du gerade beschrieben hast, ist ja, und was Dirk auch gesagt hat, ne, Kontakt ist gleich Kontakt. Das ist die Logik, ne, in der Mediaplanung. So kaufen wir ein, möglichst günstig. Das wäre ja, wenn das wahr wäre, dann ist es egal, ob wir uns an einer Autobahnraststätte irgendwo auf der Toilette treffen oder in der Champagnerbar in einem 5-Sterne-Hotel. Kontakt ist gleich Kontakt. Soziodemografisch bist du genau die gleiche Person. Und wir merken intuitiv schon, das kann irgendwie nicht sein, weil die eine Situation dauert erstmal sehr viel länger, ganz andere sensorische Eindrücke. Und zur Vertiefung der Beziehung zwischen uns ist die Champagnerbar mit Sicherheit besser geeignet als die Autobahntoilette. Und das, was du gerade so beschrieben hast, jetzt, wir kaufen hocheffizient, programmatisch, sehr günstig Autobahntoiletten ein. Und die Mediaplanung früher, Kontext, Umfeld, war sozusagen, wir suchen die Champagnerbars für unsere Marken, damit wir dort die Marken auf die Kunden oder die potenziellen Kunden treffen lassen können. Ja, das mal, ohne jetzt mit den technischen Begriffen zu hantieren, erklärt das vielleicht ein bisschen psychologisch, was da gerade ist. Ja, wir kriegen einfach günstig die Autobahntoiletten angeboten, weil wir dort die und die Menschen erreichen. Aber das eine, was ich jetzt mitgenommen habe, ist auch, wie schwach dieses Targeting auch ist. Und das passt zu einer Meta-Analyse, die gerade rausgekommen ist. 43 Studien wurden analysiert, ob man dieses psychografische Targeting im Online-Bereich, wie gut das eigentlich ist. Also ob man aus dem Verhalten, aus dem Klickverhalten, wenn die Cookies gesetzt sind, eigentlich wirklich darauf schließen kann, was derjenige will. Und wenn ich dann eine passende Werbung ausspiele, dass er dann besser konvertiert. Und tatsächlich ist die Korrelation gleich null. Also aus 43 Studien ist null. Also das heißt, diese Daten liefern nicht das, was sie eigentlich versprechen, was ja das große Marketingversprechen ist. Wir liefern euch präziser die Leute, wir können deren Motive besser darstellen und wir erreichen sie genau in dem Moment, wo wir sie brauchen.
Richtig. So.
Und das führt uns jetzt zu einer Frage an euch. Wie machen wir es denn besser?
Also erstmal muss man sagen, das sind vielleicht alles auch nur Kinderkrankheiten. War schon sehr lange, aber es kann sein, dass mit besserer Technologie, ja, mit besseren Systemen, künstliche Intelligenz, es vielleicht irgendwann eine Personalisierung geben kann, die tatsächlich den Namen auch verdient. Im Augenblick haben wir nur eine Pseudo- oder Quasi-Personalisierung. Ja, da wird auch mit Zielgruppen gearbeitet. Die sind ähnlich grob wie die Zielgruppen aus der vordigitalen Zeit, teilweise sogar noch intransparenter. Die Idee der Personalisierung ist erstmal das, was fürs Marketing eigentlich faszinierend ist. Ja, ich habe ein Produkt, ja, das ganz speziell den Bedürfnissen eines Menschen entspricht und genau dieses Produkt biete ich ihm an. Ja, und wenn man das weiterdenkt, könnte man sogar noch sagen, ich tue das Produkt so auf ihn, auf diese Person zuschneiden, dass es also für ihn quasi das perfekte Angebot ist. Und ich glaube, dass wir das noch erleben werden, dass die Entwicklung wird dahin gehen. Wir können uns jetzt noch nicht 100% die genaue Technik vorstellen. Wir haben eher im Augenblick den Eindruck, die digitale Werbung kommt nicht weiter, aber ich glaube, dass gerade jetzt hier die Entwicklung in künstlicher Intelligenz es durchaus besser machen werden und wir irgendwann ein Marketing haben, was wirklich sehr personalisiert ist. Und das ist nicht nur ein technischer Aspekt, das ist nicht nur der Traum des Mediaplaners, der ganz effizient sein möchte, sondern hängt auch mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Ja, der Megatrend der letzten Jahrhunderte, muss man sagen, ist Individualisierung. Ja, und deswegen, die Menschen wollen heute Produkte haben, die ihre Individualität ernst nehmen. Ja, sowohl Medieninhalte, sowohl Unterhaltungsangebote, aber auch Produkte. Und das führt dazu, dass hier immer weiter sich das ausdifferenziert, dass hier immer weiter die Technik besser wird. Und ich glaube, dass wir es erleben werden, dass wir wirklich eine Personalisierung haben und es dazu kommt, dass wirklich jeder ein Produkt hat, was ganz speziell auf ihn zugeschnitten ist und in einem Medienmenü, was auch ganz speziell auf jemanden zugeschnitten ist.
Mhm. Christian?
Ja, ich bin jetzt mal sarkastisch und sage, wenn du ein komplett auf dich zugeschnittenes Produkt haben willst, dann geh zu Otto Bock. Die machen tolle Prothesen. Die sind 100% auf dich angepasst. Damit kommst du gut klar. Aber ich will mal bei diesem Bild, vielleicht ein bisschen grausames Bild der Prothese bleiben. Diese Idee, dass wir ein Segment of One haben, also dass es wirklich nur noch um Individuen geht, die dann im Marketing trotzdem in der Masse angesprochen werden. Die Idee, die ist über 35 Jahre alt, von Don Peppers formuliert damals, One-to-One-Marketing. Die kriegte natürlich über die digitalen Möglichkeiten einen riesen Boost. Aber es ist eine Idee und sie wird sich auch durch neue technische Möglichkeiten und durch KI nicht verwirklichen, weil wir Menschen das letztendlich auch gar nicht wollen. Ich glaube, entscheidend ist die Illusion der Personalisierung. Die ist spannend. Also, dass wenn ich Menschen den Eindruck vermittle, dieses Produkt, diese Botschaft, dieses Erlebnis, das ist komplett für dich konfektioniert. Das ist klasse. Ja, aber ob es dann wirklich so ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und ich glaube, wir werden weiterhin in relativ großgeschnittenen Segmenten unterwegs sein, was auch aus meiner Perspektive auch gesellschaftlich notwendig ist, weil wir brauchen ja Schnittmengen. Wir brauchen Punkte, wo wir uns treffen. Ja, und wenn wir uns alle irgendwie einkapseln, sehe ich da schwarz. Also, aber das ist dann fast schon eine philosophische Diskussion.
Ja, aber wir sind ja hier in einem praktisch-philosophischen Podcast.
Wir haben diese Situation ja schon. Ja, Wir haben ja viel über die Vergangenheit gesprochen, wir als alte weiße Männer. Ja, als ich Kind war, da gab es beim Essen eine ganz einfache Regel: Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Punkt. Ja, wenn man heute mit seiner Familie oder Gäste hat, ja, dann hat jeder eine Liste von eigenen Unverträglichkeiten. Von der eine will vegan, der andere nur vegetarisch, der dritte ist laktoseintolerant, der vierte verträgt kein Gluten, der fünfte verträgt nur grüne Paprika, aber keine rote Paprika. Ja, also das heißt, dass wir quasi jeder seine Individualität auslebt. Ja, und es schwieriger wird, eine gemeinsame Basis zu finden. Die haben wir jetzt schon. Ja, früher hat man, wenn man jemanden auf der Straße getroffen ist, gefragt, wusste man, über was man reden kann, nämlich über das Fernsehprogramm. Ja, bei zwei Programmen oder drei Programmen war die Wahrscheinlichkeit, dass beide das Gleiche gesehen haben, groß. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ja, und genauso ist aber auch mit Produkten, genauso ist es mit Konfigurationsmöglichkeiten. Ja, Henry Ford hat gesagt, mein Auto gibt's in jeder Farbe, solange sie schwarz ist. Ja, das kann man heute, macht das kein Autobauer mehr. Ja, und die Technik, das zu individualisieren, die gibt es mittlerweile bereits schon. Noch nicht so, dass man sie wirklich in der Masse einsetzen kann, aber ja, mit dezentraler Produktion, Industrie 4.0, 3D-Druckern und ich weiß nicht was alles, gibt es durchaus Möglichkeiten, wo wir zu einer Maßanfertigung auf Massenebene kommen können.
Also ich finde das herrlich hier. Ich hatte ja gerade Mark Ritson auch im Podcast und er hat ja diesen Begriff Bothism geprägt. Und ihr habt beide recht aus meiner Sicht. Und da ich ja auch hier auf dem Bildschirm in der Mitte sitze, möchte ich ja ganz kurz, ich finde, Dirk hat recht, es gibt bestimmte Bereiche, wo diese Hyperindividualisierung wirklich einen Mehrwert erzeugt, sprich Kosmetik zum Beispiel, ne? Auf meinen Hauttyp perfekt, auch was du genannt hast, Ernährung, ich aus dem persönlichen Umfeld kenne ich genau das Gleiche, also da ist wirklich eine Personalisierung ein enormer Mehrwert und gleichzeitig Riesenmarktsegmente, Christian, bin ich bei dir, da ist auch die Personalisierung fast eine Überforderung, also nur aus dem persönlichen Erleben, ich habe vor 3 Jahren einen Gutschein geschenkt bekommen von Nike, wo ich wirklich den Schnürsenkel bis in die Spitze farblich adaptieren kann, die Materialien mir auswählen kann, diese super hyperpersonalisierten Sneaker. Ich habe das Ding bis heute nicht eingelöst. Ich bin davon überfordert. Und wenn man da drauf geht, dann sieht man, was am meisten gekauft wird. Das ist ja auch die Geschichte von mymuesli.de. Mein Müsli hätte ja Millionen Sorten von Müsli täglich verkaufen können, sozusagen die Longtail-Geschichte. Aber was verkauft sich am meisten? Die beliebtesten Sorte. Und die kommen dann in die Regale bei Rewe und dann knallt der Umsatz durch die Decke. Das heißt, beides ist richtig. Es gibt natürlich diese Entwicklung und in bestimmten Bereichen ist sie auch ein Mehrwert für die Menschen. Und gleichzeitig muss man anerkennen, dass der Mensch auch ein soziales Wesen ist und auch die Bestätigung, das zu bekommen, was alle anderen wählen, eine enorme Sicherheit gibt. Und dann, ich glaube, da muss man nach Segmenten unterscheiden, wo was relevant ist. Aber nochmal auf unser Thema mit den Werbekontakten, ja, gleich noch nur ein Aspekt noch da rein. Mein persönlicher Blick ist auch, ist der personalisierte Werbekontakt immer der bessere Werbekontakt? Oder ab welchem Punkt wird es creepy, dass ich sozusagen angesprochen werde, Sie als Bewohner des Hauses mit der Schuhgröße 45 und den Interessen XY, für Sie ist genau das richtig. Da frage ich mich, will ich, dass die das alles wissen? Ja, also ich empfinde, dass solche Kontakte oder auch die Versuche dieser Kontakte, weil bisher funktionieren die nicht, mir werden auch Always Ultra Anzeigen ausgespielt, obwohl ich ein Mann bin, das ist ja so das Versprechen. Ist es dann wirklich ein qualitativ hochwertigerer Werbekontakt? Das wäre noch eine Frage. Dirk.
Es ist ein Paradox, ja. Menschen sind immer widersprüchlich, gerade wenn es um Konsum geht, ja. Und ich möchte eigentlich, dass Leute sich um mich kümmern, dass mir Leute einen Service anbieten, ja, dass Leute wissen, wer ich bin, ja, dass die wissen, wenn ich in die Kneipe komme, dass sie schon das Bier zapfen, wenn sie mich nur von Weitem sehen. Das finden wir einen guten Service, ja. Auf der anderen Seite wollen wir nicht, dass Leute unsere Daten bekommen, ja. Ja, also eigentlich ist es ja wenn der Wirt schon weiß, was für ein Bier ich trinke, ist es ja eigentlich auch eine Datenschutz schon ein Problem. Ja, der hat im Grunde Informationen. Will ich das überhaupt? Wir sind ja hin und her gerissen. Ja, wir ärgern uns, wenn wir auf einer Website, auf einer Shopping-Website sind und ständig wieder das Neue eingeben müssen und ständig nicht wiedererkannt werden. Ja, auf der anderen Seite denken wir, wo haben die unsere Daten? Ich möchte ihnen das gar nicht geben. Also diesen Widerspruch haben wir im Grunde alle. Und da muss es irgendwie, die meisten kommen, finden da einen Weg, ja, nämlich in denen es ihnen in den meisten Fällen egal ist.
Ja, es gibt, denke ich, zwei Spannungsfelder, in denen wir uns da bewegen. Die hast du gerade beide aufgemacht, Dirk. Das eine ist Vertrauen. Das heißt, der Wirt, den kenne ich, der kennt mich. Und wenn der mir schon mein Bier zapft, ohne dass ich es bestelle, perfekt, ja, weil das ist eine Vertrauensebene. Das andere ist die Ebene Convenience. Das heißt, Bequemlichkeit im Online-Shop. Und wir Menschen sind unglaublich bequem und sind deswegen auch sehr gerne bereit, Daten preiszugeben für genau diese Form von Bequemlichkeit. Und da wird es dann manchmal tatsächlich, hast du recht, etwas bigott, weil wir umgekehrt an anderer Stelle dann sagen, oh Gott, wo haben die meine Daten her? Aber ich habe sie ihnen ja gerade eben erst selber aus Bequemlichkeit und für Bequemlichkeit preisgegeben. Genau, und vielleicht noch zu dem Thema, was wir gerade vorher kurz hatten. Ich glaube, da gibt es einen ganz klaren Schnittpunkt, nämlich die Frage der Personalisierung. Es ist der Produktnutzen. Ja, also wenn ich Kosmetika habe, die auf mich zugeschnitten sind, dann haben die einen klaren Produktnutzen. Wenn ich irgendein, keine Ahnung, Produkt habe, das mir eigentlich egal ist und das behauptet, komplett auf mich zugeschnitten zu sein, dann wird es entweder creepy, weil nach dem Motto, wie kann das auf mich zugeschnitten sein? Woher haben die meine Daten? Oder wie Olaf ja schon sagte, es wird einfach überfordernd. Ja, ich soll mir jetzt hier meinen eigenen Schuh zusammenstellen mit Sohle, mit Oberfläche, mit Schnürsenkel, mit ich weiß nicht was. Das will ich nicht. Da erwarte ich, dass das jemand anders für mich macht, nämlich ein Fachmann oder ein Fachmensch.
Aber der Konsument möchte kein Entweder-Oder. Der möchte keine Massenproduktion, wo alle Autos schwarz sind. Und er möchte auch nicht, dass er immer nur jedes quasi Müsli sich selber zusammenmixen muss. Er möchte mal so, mal so. Ja? Er möchte ein sowohl als auch. Ja, und
Genau,
das kann
both
sogar
ways in.
sein, dass
Genau, das
ich
ist der Punkt.
heute mir das Müsli zusammenstellen möchte und morgen nicht. Ja, also es ist nicht nur die Produktkategorie, sondern es können auch Stimmungen und Ähnliches sein. Und da kommt jetzt plötzlich wieder die Technik ins Spiel. Ja, da kommt plötzlich die künstliche Intelligenz, die mir quasi mich ausmisst, ja, die mir Sensoren, die genau weiß, ja, wie ist gerade mein Blutzucker und wie ist meine Übersäuerung, weiß der Teufel was. Und dann stellt mir auf Basis dieser aktuellen Sensordaten kriege ich genau das Müsli, was ich heute Morgen vertrage. Da muss ich auch nicht ausprobieren, ja, weil das macht quasi meine digitalen oder meine künstlichen Intelligenzhelferlein, die machen das für mich. Und da wird irgendwann die Reise hingehen. Da sind wir noch weit von entfernt, ja, aber
Da
die
kommen wir
Reise
ja
wird da
gleich
hingehen.
drauf. Dirk, da kommen wir ja auch gleich nochmal in unserem Ausblick. Ich würde ganz gern mal zu dem ursprünglichen Thema zurückkommen, was du ja schön beschrieben hast. Das Ziel der Mediaplanung ist ja eigentlich der Aufbau von Gedächtnisspuren. Ja, damit in zukünftigen Momenten des Bedarfs unsere Marke erstmal überhaupt einfällt, dann als überlegen wahrgenommen wird und Preisbereitschaft erzeugt. So, das ist ja mit Targeting, Reichweite und Viewability perfekt steuerbar. Ja, aber das, was ich jetzt gehört habe, scheinbar dann doch nicht. Und da kommen wir ja zu dem Thema, überhaupt, wen erreichen wir denn mit den Budgets, die wir in diesen Bereich reingeben? Und da gibt es ja die Frage, wie viele Menschen sind da draußen unterwegs? Und wie ist die Datenlage bezogen auf die Klicks, die Views und all diese Dinge? Vielleicht, Christian, kannst du mal so deinen Blick da drauf geben? Weil das hat ja viel mit Effektivität zu tun, weil Gedächtnisspuren muss man aufbauen, wenn man Menschen erreicht. Und bei Bots wollen wir keine Gedächtnisspuren aufbauen.
Ja, also ich würde erst nochmal dieses Ziel ein bisschen aufblättern. Also aus meiner Sicht ist es mehr als nur Gedächtnisspuren. Ich denke, eine Mediaplanung hat das Ziel, mindestens eins von drei Körperteilen zu erreichen. Das eine ist der Kopf. Das ist das Thema Gedächtnisspuren. Das heißt, ich will mich im Kopf des Menschen verankern, möglichst langfristig, möglichst mit einem klaren Bild. Es kann aber auch das Herz sein. Ich will jemanden emotional erreichen. Ich will meine Marke über das Image dort aufladen, weil was vielleicht dann in einem Dialog mit dem Kopf hilfreich sein kann. Es kann aber auch die Hand sein. Und da sind wir beim Performance-Marketing. Ich will, dass sofort etwas ausgelöst wird. Ich will, dass jemand klickt, reagiert, etwas eintippt, etwas tut, etwas kauft. So. Alle diese Dinge haben ihre Berechtigung und sie sollten im Zweifel in der Balance sein, wobei wir im Digitalen eben stark sehen, es gibt unglaublich viel unmarkierte Produkte, die einfach nur verkauft werden. Da sind wir wieder beim Thema digitale Verkaufsförderung. Extrem erfolgreich. Deswegen will ich hier auch kein Digital Bashing betreiben. Ich will nur darauf hinweisen, dass man eben sich dieser Ziele und dieser Ebenen des Körpers, die man erreichen will, klar sein sollte. Und ja, zu der Frage, wen erreiche ich dort drauf? Was sind denn überhaupt? Müssen wir leider feststellen, dass wir häufig weder Kopf noch Herz noch Hand erreichen, sondern Bots. Dass wir tatsächlich gerade im Digitalen eine Hochrüstung haben seit Jahren. Hochrüstung dahingehend, dass es eben betrügerische Angebote gibt. Das können Websites sein, die nur dafür gebaut wurden, sozusagen ja, Werbung aufzunehmen, die dann aber gar nicht von Menschen gesehen werden kann, weil diese Websites eigentlich inhaltsleer sind oder völlig generisch und diese Werbung, die dort liegt, von Bots abgerufen wird und diese Bots dann Zahlen hochtreiben, die in irgendwelchen Dashboards später auftauchen und suggerieren, wow, diesen Werbebanner oder diese Botschaft hat x Millionen Impressions erzielt. So, und die Frage ist, sind das wirklich Menschen dahinter? Und man muss zunehmend feststellen, nein, sind häufig keine Menschen. Es sind tatsächlich betrügerische Bots und Klicks, Klickfarmen etc. Das geht hin bis zu Bestellungen, die algorithmisch von Bots ausgelöst werden, wo also auch keine Menschen dahinter liegen. Was natürlich diese ganzen Kennzahlen, diese ganzen Erfolgskennzahlen, die Unternehmen haben und die, auf die sie dann optimieren, völlig aushebeln kann. Also das ist ein heftiges Problem.
Kleine Ergänzung. Ja, wenn die Bots bestellen würden und auch bezahlen würden, wäre es ja in Ordnung. Aber die stornieren das ja gleich wieder, sodass kein Geld läuft. Aber trotzdem ja, als der KPI Conversion erstmal nach oben getrieben wird.
Ja. Und wenn diese Bestellungen über Affiliate-Marketing dann noch abgerechnet werden, dann verdient der Affiliate-Marketeer, von dem dann der Bot sozusagen geschickt wurde, der verdient dann Geld, auch wenn die Bestellungen danach storniert werden. Und da persönliche Anekdote, N gleich 1. Wir haben ja eine Masterclass, Next Level Brand Management, und haben da eine Anmeldeseite. Ja. Ich kriege, und da haben wir keinen Capture eingebaut, aber ich habe meine aktuelle Information ist, dass auch KI-Bots auch Captures überwinden. Teilweise, dass sie sogar Menschen anheuern, um einen Capture zu überwinden. Also das wird ja schon sehr, also schon sehr spooky. Aber in meinem Fall kein Capture. Und nur mal so Erlebnisbericht sozusagen von einem Marketeer, Mini, ne, einem Seminar-Marketeer. Ich habe im Verhältnis 120:1 Anmeldungen von Menschen versus Bots. Mit erfundenen E-Mail-Adressen, erfundenen Funktionen, erfundenen Namen. Also warum die das machen? Ich kann es gerade, die Wirtschaftlichkeit kann ich jetzt gerade nicht gerade nachvollziehen, warum es passiert, aber das bestätigt das, was du gerade erzählst, dass da also eine ganze Industrie funktioniert, die permanent das Internet befeuert mit Aktivität und mit Zahlen, die produziert werden, die am Schluss, ja, aber unseren Zielen halt nicht näher kommen. Das führt uns zum Thema Qualitätskontrolle. So, weil aus meiner Erfahrung mit den Leuten, mit denen ich spreche, die sagen alle das Gleiche. Wisst ihr, was das ist? Bei uns passiert das nicht. Unsere Agenturen haben das alle im Griff. Ja, wenn man das so und so nicht kontrolliert, dann ist ja klar. Also die anderen, die werden alle ausgenutzt, aber wir nicht. Christian, du bist da noch viel mehr Experte. Was ist dein Blick darauf?
Ja, das bessert sich momentan. Es gibt ein gesteigertes Bewusstsein für die Dimension dieser Problematik. Das wurde tatsächlich lange quasi totgeschwiegen mit dem Hinweis darauf, ja, das ist ja ein amerikanisches Problem. In den USA, da mag das sein, aber hier, nein, wir haben das Problem nicht. So, das ist inzwischen passé. Sowohl die Werbungtreibenden verstehen, dass der sogenannte Ad Fraud, also wirklich betrügerische Aktivitäten in dem Feld, dass das ein massives Problem ist. Auch in Deutschland und auch die Agenturen erkennen das an und versuchen nicht mehr das totzuschweigen oder sich da vorweg zu ducken. Es ist aber nicht so leicht zu lösen. Also das ist ein Hase-und-Igel-Rennen natürlich zwischen technisch aufgerüsteten Betrügern und dann technischen Systemen auf der Seite, die das eindämmen sollen, verhindern sollen. Das ist kein leichtes Spiel.
Ja. Was können denn, bevor wir jetzt den Blick sozusagen in die Zukunft und Dirks positive Zukunft auch in Sachen KI, die möchte ich nämlich gern noch ein bisschen Raum gleich geben, was können denn Marketeers aktuell denn tun? Was wären so deine Top-Tipps oder grundsätzlich Betrachtungsweise, wie geht man mit den eigenen Zahlen um, also die auch teilweise KPIs der Eitelkeiten benannt werden, die aber natürlich ein Problem beinhalten, weil man hat ja damit über Jahre dem Vorstand gezeigt, wie gut man arbeitet. Das ist ja auch psychologisch eine sehr schwierige Situation, jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, neueste Erkenntnisse sagen, dass diese Zahlen, die wir bisher präsentiert haben, eventuell nicht das abbilden, was wir wirklich an Leistung aus dem Performance-Marketing rauskommen. Aber wie kann man das Dilemma lösen und wie kann man da vorgehen?
Das erste ist schon mal ein semantisches Thema, ist vielleicht ein bisschen akademisch, aber KPI heißt ja eigentlich Schlüsselkennzahl. Das sind eigentlich die Kennzahlen und davon gibt es maximal eine Handvoll, die eine betriebswirtschaftliche Relevanz haben. Die also genau auf das hinweisen, was du vorhin schon im Kontext mit dem Effi erwähnt hast, nämlich tut sich am Ende hier betriebswirtschaftlich etwas Positives? Gibt es eine direkte Verbindung zwischen meiner Marketing- oder Mediaaktivität und einem Geschäftserfolg? So, das heißt, alles andere sind keine KPI, alles andere sind Indikatoren, bestenfalls noch Treiber. Und das Erste, was Unternehmen und Verantwortliche tun sollten, wären diese Treiber zu ermitteln. Wo gibt es tatsächlich nachgewiesene Treiber meiner Aktivitäten auf Geschäftserfolg? Weil das sind die Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das heißt, schmeißt 80%, 90% eurer Kennzahlen oder vermeintlichen KPI weg, denkt sie neu, stellt sicher, dass ihr die richtigen auswählt und nicht irgendwelche taktischen Klein-Klein-Geschichten, die eigentlich nichts aussagen und davon gibt's aber zuhauf. Versucht, ein Kennzahlsystem aufzusetzen, das Marke oder Branding und Performance gleichermaßen enthält. Und nein, Branding findet nicht zwangsläufig nur im Upper Funnel statt und Performance findet nicht nur im Lower Funnel statt, sondern das zieht sich, wenn man schon in so einem Funnel denkt, durch den gesamten Funnel und zwar beides. Und versucht, eine Waffengleichheit wiederherzustellen zwischen Branding und Performance, zwischen Marke und Verkaufsförderung, wenn man so will. Und drückt das auch durch die Kennzahlen aus. Also das ist klingt jetzt alles sehr abstrakt.
Ich fand es aber sehr klar, muss ich sagen.
Okay.
Also noch kann man nochmal zurückspulen, nochmal langsam. Also wir haben davon gesprochen, dass manche Leute Podcasts in doppelter Geschwindigkeit hören. Ich glaube, diesen Teil muss man in halber Geschwindigkeit hören und vielleicht zum Mitschreiben.
Ja, also auf Deutsch stellt Dinge, die ihr lange getan habt, auf den Prüfstand, hinterfragt Zahlen, hinterfragt Kennzahlen und seid auch bereit, letztendlich den Budgetgebern der Geschäftsführung zu sagen, Freunde, wir haben jetzt hier 5 Jahre lang dieses und jenes gemessen, wir haben das nochmal überprüft, zukünftig machen wir es anders. Ja, seid bereit zum Wechsel und zum Umkrempeln, weil irgendwann läuft man ansonsten wirklich in eine schmerzhafte Sackgasse.
Gut. Dirk, hast du noch was zu ergänzen da? Das ist aus deiner Sicht?
Ich kann dem nur zustimmen.
Super. Dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir ein bisschen den Ausblick wagen können. Wir haben ja schon gemerkt, das Ganze ist technologiegetrieben. Und einer der stärksten Treiber aktuell ist KI. Alle sprechen nur noch über KI und generative KI und kausale KI und prädiktive KI. Dirk, du hast dazu einen Artikel geschrieben, der ganz spannend ist. Und zwar, der beinhaltet ein paar Thesen, und zwar das sogenannte posthumane Marketing. Ich habe immer gedacht, Marketing ist auf Menschen ausgerichtet. Und schon der Titel sagt, hier passiert irgendwas anderes. Nimm uns mal mit in diese Welt.
Ja, das war mal so eine Idee, mal wirklich die Entwicklung, die man jetzt so sieht, weiterzudenken. Ich habe ja schon ein paar genannt, der Individualisierung, wenn man das weiterdenkt, dann hat man irgendwann tatsächlich Zielgruppen, die gleich eins sind. Und im Grunde, man braucht diese Krücke von definierten Zielgruppen gar nicht mehr, weil ich wirklich genau die einzelne Person ansprechen kann, wenn ich deren Bedürfnisse kenne. Ja, und da bewegen wir uns im Bereich Science Fiction, da bewegen wir uns so ein bisschen in einer da spekulieren wir, ja, aber wenn wir irgendwann ja eine Technik haben, die es schafft, die Bedürfnisse des Einzelnen besser zu erkennen, Ja, als es jetzt im Augenblick ist, ja, durch Sensortechnik, durch, ich habe schon gesagt, ich habe irgendwie eine Sonde im Magen, die genau meine Biowerte kontrolliert,
Die
dann ist
Welt ist ja
es.
schon da. Die neuen Apple-Kopfhörer, die haben ja mittlerweile Sensoren, wo wirklich
Ja.
Stresslevel, Hautwiderstand
Wir
und alles mitgemessen
sind
wird.
bei diesen ganzen Sachen schon einige Schritte gegangen. Es gibt immer das schöne Zitat vom Science-Fiction-Autor William Gibson, der gesagt hat, die Zukunft ist immer schon vorhanden, aber ungleich verteilt. Und es gibt so viele kleine Bausteine, die uns schon so ein bisschen in die Zukunft deuten. Und die habe ich mal versucht, so zusammenzusetzen und habe dann bewusst versucht, das in einer etwas technikoptimistischen Weise darzustellen. Also nicht zu sagen, oh, Google wird uns alle knechten und die Maschinen werden uns unterjochen, sondern eher wirklich mal zu überlegen, was könnte denn im günstigsten Fall der Konsument davon haben? Und da ist tatsächlich, wir geben mehr und mehr Entscheidungen, delegieren wir an zum Beispiel persönliche Assistenten, digitale Assistenten, künstliche Intelligenz, alles Sachen, die heute schon existieren, die gerade im Aufbau sind. Ja, die werden irgendwann immer besser, die werden irgendwann immer genauer. Und an solche nicht-menschlichen Akteure delegieren wir mehr und mehr Entscheidungen. Ja, jeder andere. Ja, der eine kauft nicht gerne ein, also entscheidet der Kühlschrank, ja, wann welche Milch gekauft wird. Der sieht, ja, die Milch ist alle, also kann ich sie wieder bestellen und morgen wird sie vom Flaschenpost geliefert. Ist kein Mensch mehr involviert.
Genau, und was heißt das dann für Markenführung und Marktforschung? Also werden da Menschen in dieser Welt überflüssig
Na,
oder verschiebt sich nur die Rolle?
überflüssig werden sie nicht, aber sie werden nicht alle Entscheidungen werden mehr von Menschen getroffen. Ja? Und deswegen posthumanes Marketing bedeutet im Grunde nicht, also in der Extremform, und diese Extremform haben wir in einigen Bereichen schon, dass quasi Maschinen versuchen, andere Maschinen zu beeinflussen. Ja? Irgendwelche Algorithmen von meiner personalisierten Content versucht irgendwelche Algorithmen des Instagram-Feeds zu beeinflussen. Weiß der Teufel was. Ja, also sowas kann schon sein und ich sehe das gar nicht negativ. Ja, es gibt Sachen, die ich gerne delegieren würde, die mir keinen Spaß machen. Ja, da hätte ich nichts dagegen, wenn eine künstliche Intelligenz die entscheidet oder da ist es mir auch im Grunde egal. Ja, da will ich mich gar nicht drum. Es gibt andere Produkte oder andere Entscheidungen, die möchte ich selber treffen. Ja, ganz persönlich. Das ist bei jedem Menschen anders. Ja, der Nerd, der den ganzen Tag nur Computerspiele spielt, für den ist Einkaufen eine Zumutung, für viele andere Leute ist Einkaufen ein Hobby. Ja, die möchten in den Laden gehen, ja, die möchten auf den Markt gehen und die Äpfel alle einzeln sich anschauen. Und ich glaube, dass mit posthuman meine ich tatsächlich, Marketing muss. Die Aufgabe des Marketing ist es, Entscheidungen zu beeinflussen. Ja, und wenn diese Entscheidungen nicht mehr alleine von Menschen getroffen werden, dann muss das Marketing eben diese Entscheidungen von Maschinen verstehen, von Algorithmen verstehen, von künstlicher Intelligenz verstehen. Und da hinken wir gerade so ein bisschen hinterher. Wir staunen, was da alles gerade passiert und verstehen zu wenig, wie ein künstliches Intelligenztool eine Entscheidung trifft. Und deswegen glaube ich, dass wir uns mehr damit beschäftigen müssen. Also die Ebene der Untersuchungsgegenstand ist nicht der Mensch, die Untersuchungsgegenstand ist die Entscheidung. Ja, und die wird manchmal ohne Hilfe von Technik, ohne Hilfe von Algorithmen gefällt und manchmal mit Hilfe von Algorithmen und manchmal auch komplett von Algorithmen.
Ja, interessante Perspektive. Vielen Dank. Christian, was denkst du über dieses Szenario?
Ja, vielleicht müssen wir anerkennen, dass das, was wir gerade besprochen haben, nämlich Ad Fraud, wo Bots Werbung sehen, dass das vielleicht gar kein Bug ist, also kein Fehler, sondern ein Feature der Zukunft, dass vielleicht genau das so gewollt ist. Also ich bin extrem skeptisch, was das angeht. Was ich sehr schön finde, eine sehr kluge Idee, finde ich, dass man sozusagen nicht mehr sich mit Menschen, sondern mit Entscheidungen auseinandersetzt. Das kann, glaube ich, gar nicht schaden. Ich sehe es ähnlich wie bei der Personalisierung, von der wir vorher gesprochen haben. Es wird Bereiche geben, wo das sinnvoll ist, wo also tatsächlich ein Agent Aufgaben für mich erledigt, weil sie mir zu lästig sind, weil sie Routineaufgaben sind oder weil sie vielleicht auch gefährlich sind, wer weiß. Und es wird andere Bereiche geben, wo ich emotional involviert bin, wo es eine hohe Wichtigkeit für mich hat, eine hohe Kritikalität, wo ich das keinem Agenten überlassen möchte, wo ich vielleicht in der Entscheidungsvorbereitung sicherlich einen Agenten engagiere, aber nicht in der Entscheidung selber oder in der Umsetzung der Entscheidung. Also ich glaube, das muss man sehr stark ausdifferenzieren. Und da gibt es, glaube ich, ein paar Aspekte, die wir heute schon besprochen haben, die da eine Rolle spielen. Vertrauen, Bequemlichkeit und eben die Frage Produktnutzen oder dann für den Menschen erkennbarer Nutzen. Ja.
Und in gewisser Weise ist das, was du gerade gesagt hast, Dirk, die Zukunft ist schon immer da, nur ungleich verteilt. In gewisser Weise gibt es das schon, nämlich das begann schon mit der Google-Optimierung von irgendwelchen Seiten, wo Texte draufgesetzt wurden, die eigentlich kein Mensch wirklich mit Lust lesen würde, aber der Algorithmus von Google fand die toll und hat deshalb diese Seite unter die ersten Top 3 Suchergebnisse damit katapultiert, bis dann der Algorithmus wieder geändert wurde. Aber das war ja eigentlich schon posthumanes Marketing im Sinne der Entscheidungshilfe. Also wir wissen, die Menschen entscheiden über Google und dann muss ich mit Google reden, um sozusagen den Vorschlag von Google möglichst anzureichern und unser Produkt auf die Pole Position zu bringen.
Es gibt ein Feld, wo wir das im Augenblick jeden Tag beobachten. Wir alle drei sind bei LinkedIn aktiv, wahrscheinlich viele der Podcast-Hörer auch. Ja, LinkedIn, da werden irgendwelche Posts nach einem gewissen Algorithmus ausgespielt, den die meisten nicht kennen. Da gibt es Vermutungen, da gibt es Glauben und da gibt es Leute, die glauben, sie würden es verstehen. Und es wird jetzt immer mehr und mehr Content produziert, um diesen Algorithmus zu überlisten, um in diesen von diesem Algorithmus und dieser Content wird mit KI produziert, Das merkt man. LinkedIn ist überschwemmt mit KI Content, der im Grunde nicht an den Leser, nicht an den Nutzer geht, sondern quasi in erster Linie den Algorithmus übertölpeln will. Und das führt dazu, dass quasi die Relevanz der Inhalte immer geringer wird, dass Leute da auch genervt sind. Und irgendwann haben wir bei LinkedIn eine reine Bot-Veranstaltung, wo Menschen schon gar nicht mehr dabei sind, aber trotzdem funktioniert es. Ja? Trotzdem läuft es, es wird gepostet, es wird geliked, es wird irgendwas gemacht. Und da merkt man auch die Gefahr und die Absurdität, die da mitunter ist, wenn man das wirklich mal zu Ende denkt. Und dass wir eben auch noch weit davon entfernt sind, dass das wirklich zum Nutzen der Menschen, zum Nutzen der Rezipienten dieses System funktioniert. Aber es muss nicht alles schlechter werden. Es ist auch denkbar, dass wir mit dieser ganzen Technik, mit KI, mit Digitalisierung tatsächlich unser Leben verbessern können.
Ja, aber danke für diesen Hinweis, weil da fällt mir noch ein, eine Literaturempfehlung zu geben, und zwar von Marc-Uwe Kling, das Buch Views. Ja, und das beschreibt, ohne, ich möchte jetzt den Plot tatsächlich nicht vorwegnehmen, weil das Buch zu gut ist, aber es hat ganz viel mit Mediaplanung zu tun, worüber wir hier gesprochen haben, und der Einfluss von KI auf die Welt. Es ist super spannend, es ist eigentlich ein Kriminalroman, ist auch wirklich ernst, geht einem wirklich unter die Haut. Marc-Uwe Kling ist ja für seine Känguru-Tagebücher sonst bekannt, die ja extrem lustig sind. Zwar sehr intelligent, aber doch lustig. Das ist kein lustiges Buch, aber ich kann es nur allen ans Herz legen. Views von Marc-Uwe Kling. Und wenn ihr es dann lest, dann wisst ihr, warum ich es empfohlen habe, ohne jetzt einen Spoiler machen zu wollen. Wir kommen zur Zusammenfassung dieses Supergesprächs. Wir könnten tatsächlich jetzt eine 3,5-Stunden-Folge machen und wir würden immer noch nicht am Ende rauskommen. Wir haben gemerkt, es ist ein komplexes Thema. Aber Komplexität können wir ja nicht mit Komplexität managen. Und deshalb versuche ich nochmal so zum Abschluss, rafft euch nochmal zusammen, versucht in möglichst großer Klarheit einfache Gedanken zu formulieren, die den Hörern nächste Woche Montag, wenn Sie wieder mit Mediaplanung konfrontiert sind oder darüber nachdenken, Entscheidungen zu treffen, helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Weil einen größeren Hebel wirtschaftlich als Media gibt es, glaube ich, im Marketing nicht. Also korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber nirgendwo fließt mehr Geld hin. Das heißt, hier auch nur 10% effektiver zu sein, hat schon einen gigantischen Einfluss. Und wenn ich jetzt vorhabe, 10% effektiver in Zukunft meine Mediaplanung zu machen, was wären die 3 Top-Tipps, die ihr geben würdet? Was muss getan werden?
Ich fange mal an. Fragen stellen. Fragt, wenn ihr Mediaverantwortlicher seid oder Mediaverantwortliche, den Dienstleister, warum empfehlt ihr mir genau das? Und akzeptiert, das ist dann der zweite Punkt, akzeptiert nicht irgendwelchen Bullshit als Antwort, sondern fragt weiter, bis ihr es selber verstanden habt, bis ihr selber überzeugt seid und lasst euch nicht an der Nase rumführen. Das klingt jetzt sehr einfach, es ist schwierig, weil man hat natürlich sehr geschulte Menschen vor sich, die alle möglichen Fachbegriffe verwenden, die alle möglichen Knöpfe drücken, um nachher genau ihre Vorstellung von Mediaplanung durchzusetzen. Vielleicht sind die auch völlig richtig, aber wir müssen anerkennen, es gibt sehr viel interessengesteuerte Mediaplanung seitens der Agenturen, seitens der Vermarkter. Da ist viel Geld drin, du hast es ja gerade angesprochen. Und weil so viel Geld drin ist, fragen, Dinge in Frage stellen, nachfragen, nachhaken, sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Und dann sollte es durchaus möglich sein, 10-15% mehr Effektivität aus dem Budget rauszuholen.
Okay, erster Punkt. Dirk, was ist deiner?
Ja, es geht in eine ähnliche Richtung. Auch hier, ich plädiere dafür, wieder die klassischen Marketing-Tugenden der Vergangenheit wieder zu beleben. Also sich genau zu überlegen, was sind meine Ziele? Was will ich eigentlich erreichen? Was soll in den Köpfen der Menschen passieren? Wie sollen sie sich verhalten? Was erwarte ich von ihnen? Wie kann ich das erreichen? Also ordentliche Forschung, Marktforschung, Consumer Insights, psychologische und andere Mechanismen verstehen. Und dann genau überlegen, was mache ich, will ich eigentlich machen, wie kann ich das erreichen, welche Botschaften muss ich wie platzieren, welche Kanäle, welche Umfelder fördern es, welche Umfelder behindern das. Also im Grunde eine ordentliche Mediastrategie zu entwickeln und die ganzen digitalen Techniken, die es gibt, dort einzuordnen. Ja, also Performance Marketing ist keine Mediastrategie, ja, sondern es ist ein Instrument, was ich einsetzen kann. Über Mediastrategie geht es ist viel mehr als jetzt einfach nur irgendwie das Budget verteilen.
Sehr gut. Du hast ja eigentlich schon 3 Punkte geliefert. Das heißt, du erstmal plädierst du für eine saubere Diagnose. Ja? Ohne Diagnose keine Strategie. Also Zieldefinition. Ziele müssen klar sein. Und dann die Ziele, die taktischen Maßnahmen den Zielen unterordnen. Das waren ja schon eigentlich 3 Empfehlungen. Christian, hast du noch Punkt 2, Punkt 3 von dir aus?
Nee, das war es im Grunde, das passt. Oder wenn ich jetzt meine Punkte, die ich vorhin oder gerade eben erwähnte, mit Dirks verknüpfe, also ich habe ja gesagt, immer nachfragen, dann ist es im Grunde genau auf Dirks Punkte hin, fragt, inwiefern eine bestimmte Mediaempfehlung die Strategie unterstützt, fragt, inwiefern sie hilft, das Ziel zu erreichen und fragt, ob es nicht andere alternative taktische Maßnahmen gibt, die besser geeignet sind.
Super. Dann sind wir am Ende unseres Gesprächs. Vielen, vielen Dank. Es gibt ja noch einen klassischen Abschluss, aber du kannst gerne noch ergänzen.
Naja, so. Einen Punkt möchte ich noch gerne sagen. Oder war das jetzt für einen Abschluss geplant? Ich weiß
nicht. Nö.
Also, alle, die im Marketing arbeiten, sollten in Wissen investieren. Ja, in ihr eigenes Wissen, in das Wissen von ihrem Team, in das Wissen von ihren Partnern, ihren Agenturen. Das wird so ein bisschen zu wenig gemacht. Das ist also nicht nur Daten, irgendwo Daten kaufen, die dann intransparent irgendwo verarbeitet werden, sondern auch verstehen, was sind das für Daten, wo kommen die her, wie wurden die erhoben, wie zuverlässig sind die, welche Mechanismen sind dahinter. Deswegen... Es ist nicht nur Ausbildung, ja, sondern es ist tatsächlich wirklich ein ständig sich auf dem Laufenden halten, ständig seine Erkenntnisse zu vertiefen. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel in Weiterbildung investiert, dass man in Marktforschung investiert, dass man in Informationen wie Bücher investiert. Ja, viele Marketingleute lesen zu wenig Bücher. Ja, und auch so ein Podcast ist natürlich eine Investition. Ja, kostet vielleicht wenig, aber kostet Zeit. Und man muss, um ordentliches Marketing zu machen, investieren, Zeit oder Geld oder beides. Und wir sollten alle mehr investieren, Zeit und Geld in unser Wissen.
Na super, da hast du ja praktisch das Motto dieses Podcasts hier zusammen. Mehr, also Wissen als Quelle für Markenkraft. Dafür plädiere ich auch, da bin ich voll dabei. Super, dann habt ihr jetzt noch den Markencode von Markenkraft müsst ihr noch bedienen. Und zwar, ihr habt jetzt die Chance, bei allen Hörern, allen Markenverantwortlichen da draußen, einen Bildschirmschoner auf den Laptop zu knallen oder den Startbildschirm auf dem Smartphone, weil die Leute wachen ja morgens auf, erst checken, dann recken und sie gehen mit dem Smartphone ins Bett. Wenn ihr da einen Impuls draufsetzen könnt, was würde da stehen? Was steht dort?
Don't believe the hype.
Don't believe the hype. Und bei dir, Dirk?
Um das Thema Wissen aufzugreifen, ein beliebtes Zitat, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie.
Super. Also, da kommen dann immer abwechselnd, an einem Tag steht dann Don't believe the hype und am zweiten Tag ist dann nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Super. Vielleicht der rote Faden, den ich so spüre, ist Mediaplanung, mehr Fokus wieder auf Qualität, auf Kontext und das, was in den Köpfen wirklich passiert, nicht nur das, was technisch auf Dashboards sichtbar wird. Und alle, die da draußen jetzt zuhören, vielleicht ist genau dieser Podcast jetzt der Moment, eure eigenen mentalen Modelle zu prüfen und auch abzudaten im Sinne von Dirk. Es gibt so viel Wissen da draußen, es gibt eine große Bewegung, eine Effectiveness-Bewegung, hauptsächlich im angelsächsischen Raum, wo sehr viel Evidenz zusammengesammelt wurde, wo man nicht mehr im Dunkeln stochern muss. Es gibt wirklich Erfolgsprinzipien. Das ist nie eine Formel, wo ich einfach nur meine Marke eintrage und dann kommt der Erfolg hinten raus. Aber es sind sehr klare Leitplanken, die helfen wirklich, dass man sagen kann, welche Kennzahlen sollten unser Denken bestimmen. Ja? Und welche KPIs sind echte KPIs und nicht KPIs der Eitelkeiten. Und damit wir am Schluss das erzeugen können, worum es hier geht, nämlich Markenkraft, das positive Vorteil in Momenten des Bedarfs, das mehr Menschen öfter und mit Freude zu einem höheren Preis kaufen lässt. Also, an diesem Thema bleiben wir dran und in diesem Sinne, wir hören uns. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.